In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, junge Leute ketten sich an Zäunen und Autobahnschildern fest. Sie kleben sich mit ihren Händen auf den Asphalt. Sie werfen Lebensmittel auf Bilder in Museen. Sie alle kennen die Fotos und Filme von den Klimaprotesten der letzten Wochen und Monate. Und eine Gruppe der Protestierenden bezeichnet sich selbst mit dem klingenden Namen Last Generation, die letzte Generation. Ich weiß nicht, welche Gedanken Ihnen durch den Kopf gehen, wenn Sie diese Bilder sehen. Für die einen sind die Protestierenden eine Art Helden unserer Tage, die uns aus der Betulichkeit und Gedankenlosigkeit unseres Alltags aufwecken wollen. Für die anderen handelt es sich bei den Protestierenden um Kriminelle und ihre Aktionen sind schlicht Straftaten. Aber bleiben wir einen Augenblick bei der letzten Generation. Eine Generation ist dann die letzte, wenn nach ihr keine andere mehr kommt, wenn keine Kinder mehr geboren werden. Im Kleinen kommt das immer wieder vor, wenn der einzige Sohn oder die einzige Tochter keine Kinder haben. Oder wenn eine Partnerschaft, eine Ehe kinderlos bleibt. Oder wenn das einzige Kind als Säugling oder in jungen Jahren stirbt. Dann gibt es in dieser Familie eine letzte Generation. Kann eine letzte Generation Weihnachten feiern? Offenbar gibt es immer weniger Grund zur Freude in einer letzten Generation. Immer weniger Eltern können sich, so wie Josef und Maria, über die Geburt eines Sohnes oder einer Tochter freuen. Und immer weniger Männer und Frauen werden zu Großmüttern und Großvätern. Bei den Klimaprotesten der letzten Generation geht es natürlich nicht um den Geburtenrückgang. Zumal die Bevölkerung in anderen Ländern und auf vielen Kontinenten weiterhin steigt. Sondern es geht um die Zukunft, die uns erwartet und die vor allem die Kinder erwartet und die am allermeisten die Neugeborenen erwartet. Sie kennen die Schlagwörter: Luftverschmutzung, Vergiftung des Wassers, Versiegelung der Böden, Gebrauch fossiler Energien, industrielle Tierhaltung, intensive Landwirtschaft, steigende Energiepreise, Migrationsströme. Es geht um die Frage der Zukunft. Und umso jünger jemand ist, und gerade für die Neugeborenen geht es um ihre Zukunft. Kann eine letzte Generation Weihnachten feiern? So fragte ich eben. Vielleicht müsste ich eher fragen, darf eine Generation, die nicht die letzte ist, noch Weihnachten feiern? Oder kann eine Generation, die lebt, als ob sie die letzte wäre, Weihnachten feiern? Darf eine Generation, die lebt, nach dem Motto, nach uns die Sintflut, sich über die Geburt von Kindern freuen? Am Heiligen Abend haben wir die Geburt Jesu gefeiert. Heute, 8 Tage danach, gedenken wir seiner Beschneidung. Das liturgische Fest der Beschneidung des Herrn wurde im Zuge der Reform des Zweiten Vatikanischen Konzils abgeschafft. Aber in den orthodoxen und den protestantischen Kirchen wird es weiter gefeiert. Und manchmal hat es den Anschein, als hätte die Abschaffung dieser liturgischen Feier auch ein bisschen das Bewusstsein dafür schwinden lassen, dass Jesus keineswegs ein geschlechtsloses Wesen, sondern ein Mann war. Und dass Jesus nicht in irgendeinem religionslosen Raum zur Welt gekommen wäre, sondern in einer gläubigen Familie. Jesus war jüdischen Glaubens. Die Beschneidung Jesu ist das handgreifliche Zeichen dafür, dass Jesus eingebettet ist in die Geschichte Gottes mit dem jüdischen Volk. Als die Zeit erfüllt war, schreibt der Apostel Paulus, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Und das Gesetz ist das Gesetz des Moses, das jüdische Gesetz. Jesus wird nicht in irgendeiner idealen oder jenseitigen Welt Mensch, sondern im Diesseits und in der Geschichte. Am Heiligen Abend fiel der Name des römischen Kaisers Augustus, auf dessen Befehl Josef und Maria von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa gezogen waren, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Und am Ende des Lebens Jesu wird der Name des römischen Statthalters Pontius Pilatus fallen, der seinen Soldaten den Befehl gab, Jesus zu kreuzigen, um Unruhe vorzubeugen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Pilatus zu Unrecht meinte, dass Jesus selber einen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht anzetteln würde oder ob er gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Bevölkerungsgruppen der Juden, also zwischen den Anhängern Jesu auf der einen Seite und den Anhängern der Schriftgelehrten und der hohen Priester auf der anderen Seite befürchtete. Wenn Sie über diese Zeit in Geschichtsbüchern nachlesen, dann finden Sie das Schlagwort von der Pax Romana oder der Pax Augusta, also einer Epoche des Friedens, die sich anschloss an die römischen Bürgerkriege. Der gesamte Mittelmeerraum, einschließlich des Nahen Ostens, bestand damals aus römischen Provinzen. Aber an den Außengrenzen dieses römischen Friedensreiches war die Situation keineswegs so friedlich. Und das Lebensschicksal Jesu zeigt, dass die Römer auch nicht zimperlich waren, wenn es darum ging, in ihren Provinzen Ruhe und Ordnung zu schaffen. Gott wird Mensch, nicht in einer heilen Welt. Wer Weihnachten feiert, der glaubt, wer Weihnachten feiert, die glaubt, dass Gott Ja gesagt hat zu einer konkreten Geschichte. Und wer Weihnachten feiert, der oder die glaubt auch, dass die Geschichte und die Menschheit für Gott eine Zukunft haben. Es ist kein Zufall, dass die Evangelisten Matthäus und Lukas die Geschichte Jesu mit der Geburt des Kindes in Bethlehem beginnen lassen. Sie hätten ja auch anfangen können wie Markus, der von der Taufe des erwachsenen Jesus am Jordan erzählt. Oder wie der Evangelist Johannes in seinem Prolog mit einer grundsätzlichen Reflexion über das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Matthäus und Lukas beginnen mit der Geburt eines Kindes. Weihnachten ist die Geschichte, wie aus unfreien Sklaven Kinder Gottes werden. Hören wir noch einmal Paulus. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft erlangen. Die Tochterschaft sagt man nicht, aber sie ist mitgemeint, damit wir die Kindschaft Gottes erlangen. Die Kinder Gottes, das sind für Paulus keine Minderjährigen, für die ihre Eltern haften würden. Die Christgläubigen sind nicht solche, für die der Papst oder die Bischöfe haften würden. Das Gegenstück der Kinder Gottes für Paulus sind nicht die Volljährigen und die Erwachsenen, sondern unfreie Sklaven. Ganz gleich, in wessen Dienst sie sich befinden, ob dem des Eigennutzes und privater Interessen oder ob sie unter der Logik des Machbaren und den Gesetzen des Marktes dienen. Die Botschaft von Weihnachten lautet: Ihr seid, wir sind nicht die letzte Generation. Es gibt eine Zukunft. Angesichts der politischen Auseinandersetzungen unserer Tage und im Sinn des heiligen Paulus füge ich aber hinzu: Wir sind nicht die letzte Generation, solange wir selbst uns nicht zu einer letzten Generation machen. Amen.